Ich freue mich, dass ich wieder vor euch stehen darf, dass ich euch was weitergeben darf. Und das, was der Janis vorhin gesagt hat, wenn du Gott gehört hast, dann schaut doch beim YouTube-Kanal auch auf den Live-Chat und gebt es doch anderen weiter. Das ist eine super Gelegenheit, auch die modernen Kommunikationsmittel zu nutzen, um andere zu ermutigen. Warst du schon mal in einer Situation, wo die Umstände einfach nur zum Kotzen waren? Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber wenn man in solchen Situationen ist, dann ist dieses Wort genau richtig. So in einer Situation, wo irgendwie alles nur bergab lief, wo die Umstände, in denen du steckst, einfach nur bescheiden sind oder vor denen du stehst. Du bist auch seit letztem Jahr in dieser Pandemie, oder? Seit Monaten, jetzt schon fast seit einem Jahr keinen ordentlichen Gottesdienst mehr gefeiert. Seit Monaten habe ich zum Beispiel meine Familie nicht gesehen. Eltern gehen auf dem Zahnfleisch daher, weil sie ihre Kinder im Homeschooling unterrichten müssen und sind völlig überfordert mit den Viertklässler-Hausaufgaben. So manches Mal stand ich davor und dachte, ach du liebe Zeit, wie schaffen das die Lehrer, ja, mit 24, 25, 30 Kleinkindern in einem Raum, denen irgendwas beizubringen? Ich bin ja schon mit einem, zwei oder drei völlig überfordert. Was hilft Menschen in diesen schwierigen Umständen, in Situationen, die wirklich zum sind, Stabilität zu bekommen, Festigkeit. Was hilft Menschen, Stärke zu haben und die Umstände gut auszuhalten? Wie kann diese Eigenschaften entstehen? Ich wäre dankbar, wenn Matthias, du auch meine Folien nachher weiterklicken kannst. Jetzt bitte noch nicht. Ich habe meinen Presenter, vergessen mit hochzunehmen. Aber ich möchte da nicht so sehr drauf ablenken, sondern möchte euch hineinnehmen in eine Geschichte. In eine Geschichte des Alten Testamentes. Und da war ein Volk, das sich echt ganz schön in die Misere geritten hat. Das Volk Israel. Und sie waren wieder aus der Gefangenschaft zurückgekommen, hatten ein riesen Bauprojekt vor sich und waren da auch teilweise erfolgreich, haben dann gemerkt, warum ihnen das eigentlich alles zugestoßen ist, warum sie in diese Misere geraten sind. Und die waren verzweifelt, die waren echt traurig über ihre Vergangenheit, über das, was wir verbockt haben. Aber auf einmal kam von oberster Stelle ein Befehl: Hört auf zu weinen! Hört auf zu weinen! Was ihr jetzt tut, ist Folgendes: Ihr habt euch jetzt zu freuen. Ja? Freut euch! Warum? Weil die Freude am Herrn eure Stärke ist. Und wenn ihr eins braucht in dieser Situation, wo ihr nicht nur eine Stadt wieder aufbauen müsst, eine Mauer aufbauen müsst, sondern auch noch Feinde habt, die gegen dieses Projekt sind, was ihr jetzt braucht, ist Stärke, ist Stabilität, ist Festigkeit. Und die kommt jetzt nicht dadurch, dass ihr euch selber beweint und bejammert, sondern eben indem ihr euch freut am Herrn. Gott will, dass seine Kinder durch die Freude an ihm Stärke, Stabilität und Festigkeit in ihrem Leben haben. Er will, dass du das hast. Deswegen ist diese Predigtserie jetzt in den nächsten Wochen auch, glaube ich, genau richtig platziert. Freude pur. Freude pur. Blende doch bitte mal die erste Folie ein. Vielen Dank. So, auf Befehl hin. So, jetzt wird sich gefreut. Auf geht's, los. Jetzt freuen wir uns erstmal. Wenn er aus dem Rheinland kommt, ja, dann ist es so bei Karneval. Wenn Karneval kommt, wenn Fasching kommt, so, jetzt freuen wir uns. Ja, egal was ist, wir freuen uns. Wir machen jetzt Spaß. Aber es geht nicht einfach nur darum, Freude um der Freude willen, sondern es geht um Freude an Gott. Nicht Freude, wenn alles gut läuft. Ja, wenn alles so ist, wie ich es haben möchte. Freude daran, dass Politiker genauso entscheiden, wie ich es entschieden hätte. Genau das bekannt geben, was ich bekannt gegeben hätte. Wenn die Gesetze genauso sind, wie sie mir gefallen. Nein. Freude daran, dass da ein Schöpfer ist, der mich kennt, der mich liebt, der das Beste für mich im Sinn hat. Und der das Beste für mich auch erreicht, unabhängig davon, wie die Umstände aussehen mögen. Gott sagt zu dir in Jeremia 29, Vers 11, meine Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Wir wollen uns in den nächsten Wochen mit dem Philipperbrief auseinandersetzen. Und dieser Philipperbrief, der wurde vom Apostel Paulus geschrieben, während er in römischer Gefangenschaft war. Gefangenschaft ist bescheiden, römische Gefangenschaft ist noch bescheidener. Kurz vor seiner Hinrichtung schreibt er den Brief der Freude, wie er genannt wird. 16 Mal kommt in 4 Kapiteln das Wort Freude vor. Rein menschlich gesehen gab es für Paulus keinen Grund, sich zu freuen. Aber Paulus hatte irgendwie was gelernt, was auch für uns so wichtig ist. Im 2. Korintherbrief schreibt er das nämlich. 2. Korinther 4, Vers 18 sagt er, ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Von diesem Mann können wir so viel lernen. Wie oft sehe ich nur das, was vor Augen ist? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Geht es dir vielleicht auch so? Du siehst nur das, was vor Augen ist. Wie kann Freude pur in unser Leben kommen? Ungetrübte Freude. Wenn auch alles hinter uns grau und schwarz ist, so sticht die Freude raus. Geballt, voller Kraft. Wie können wir so eine Perspektive entwickeln? Ich glaube, der Schlüssel dazu ist das Wort Gottes. Und der Schlüssel im Wort Gottes ist die Verbindung zu Gott. Die Verbindung zu Gott, die stellen wir her durch Gebet. Deswegen heißt dieser erste Untertitel auch Beten mit Freude. Gebet verbindet dich nämlich mit dem, der alles in seine Hand hält. Matthäus 28, Vers 18, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Es verbindet mich mit dem, der die richtige Perspektive auf mein Leben hat. Es verbindet mich mit dem, der Herr über alle Umstände ist. Und die Freude an ihm, die macht dich stark. Die gibt dir Stabilität. Die gibt dir Festigkeit, unabhängig davon, wie die Umstände auch aussehen mögen. Wir werden uns heute dann mit den ersten 11 Versen des Philipperbriefs beschäftigen. Philipper 1 von Vers 1 bis Vers 11. Ich werde einzelne Aspekte rauspicken. Nimm dir doch vor, für die nächsten Wochen diesen Brief zu studieren. Setz dich jeden Tag dran, weil da ist so viel mehr, als ich dir heute mitgeben kann. Lass uns starten mit dem ersten Vers. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Was mir hier gefallen hat, war, Paulus ist ein Teamplayer. Paulus war kein Einzelgänger. Was wir jetzt brauchen in dieser Pandemie, sind Teamplayer. Leute, die mit anderen zusammenarbeiten. Die nicht das Trennende sehen, sondern das Verbindende. Und Paulus war jemand, der in die nächste Generation investiert hat. Timotheus wird hier genannt. Timotheus war viel jünger als Paulus und Paulus nahm ihn mit. Er durfte von Paulus lernen, dieser Timotheus. Aber er ist auch verbunden mit dieser Gemeinde in Philippi, zu der er eine ganz enge Beziehung hat. Er hatte da einiges erlebt, studiert selber. Ich find's genial. Wir dürfen von ihm lernen, Teamplayer zu sein. Und das andere ist, was mir so aufgefallen ist, er sagt selber, ich bin ein Knecht. Ich bin ein Diener von Gott. Ich bin sozusagen ein Angestellter. Er ist der Chef, er ist der Boss und ich mache das, was der Boss sagt. Ich finde es immer wieder entspannend, nicht der Chef über allem sein zu müssen, die Verantwortung über alles tragen zu müssen, sondern das zu tun, was jemand anders mir sagt. Und das, was Gott uns sagt, ist immer gut. Das, was Gott uns aufträgt, ist immer gut für uns. Es entspannt mich, wenn ich einfach nur gehorsam sein muss. Davon kann der Paulus uns unheimlich viel beibringen. Wenn wir sie Briefe lesen, die er geschrieben hat, wow, da war ein Mann des Gehorsams. Er ist Knecht. Ich will dich ermutigen. Werd auch Knecht, Jesu. Werd ein Angestellter. Werd jemand, der für den Herrn etwas bewegt in dieser Welt. Der zweite Vers. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort, das hier für Gnade gebraucht wird, im Griechischen, Charis, das übersetzen wir so leicht mit Gnade und es ist ja immer so mit Worten, die haben schon für uns irgendeine Bedeutung gewonnen. Aber das Wort ist sehr, sehr breit von seinem Bedeutungsspektrum, denn es bedeutet nicht nur dieses, mir ist verziehen, mir ist vergeben, ich habe etwas erstattet bekommen, sondern noch viel mehr. Es schwingt auch mit zum Beispiel Freundlichkeit. Lieblichkeit, Anmut, Dank, all das ist in diesem Wort Charis verborgen. Gott will das für dich. Seine Freundlichkeit, seine Lieblichkeit, sein Anmut, sein Dank, er gehört dir. Paulus ist nicht einfach nur jemand, der sich schöne Wünsche ausdenkt, sondern er spricht ihnen das zu. Ein Zuspruch ist sowas Gutes. Auch da können wir wieder lernen. Gerade in dieser Zeit, Menschen brauchen Zuspruch. Eine gute Gelegenheit sind Geburtstage. Da ist es nicht aufgesetzt, wenn du auf einmal irgendjemanden Zuspruch bringst, sondern nutzt diesen Tag des Geburtstags und sprichst jemand anderen zu, hey, Gnade sei dir und Friede. Vielleicht benutzt du andere Worte, aber jemandem was zuzusprechen, gerade in dieser Zeit, erfreut. Was hat Freude für Auswirkungen? Sie gibt Stabilität, sie gibt Festigkeit, sie gibt uns Kraft in den Umständen. Lasst uns Vers 3 anschauen. Ich danke meinem Gott, sagt er. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Was können wir hier von Paulus lernen? Dankbarkeit für andere Gläubige. Wie oft hast du schon deinen Tag gestartet, zum Beispiel mit Dank für andere Menschen, für andere Gläubige? Wie oft hast du schon damit angefangen? Ich habe immer wieder erfahren, als ich das getan habe, als ich angefangen habe, für die Menschen zu danken, die mit mir gemeinsam unterwegs sind, die auch in mein Leben investiert haben, andere Teamplayer. Wow, wie mein Herz erfüllt worden ist von Freude. Wie ich gemerkt habe, ich muss ja nicht alles allein können. Das sind Menschen, die mich ergänzen. Das sind Menschen, die mich unterstützen. Das sind Menschen, die für mich beten. Das sind Menschen, die mir helfen. Oh, hey, das erfreut das Herz. Das kann ich dir sagen. Aber wie es so ist mit dieser Dankbarkeit, die kommt nicht über einen. Das ist so ähnlich wie Muskeln trainieren. Das bedeutet, ich will da etwas erreichen. Dankbarkeit kommt nicht über einen, sondern sie muss praktiziert werden. Und ein Resultat der Dankbarkeit ist Freude. Wenn du anfängst zu überlegen, wofür du alles dankbar sein kannst, für welche Menschen du alles dankbar sein kannst, wird daraus konsequenterweise eine große Freude in deinem Herzen keimen. Und das will ich dir mitgeben, wenn du gerade am Verzweifeln bist in dieser Situation. Fang an, Gott für alles zu danken und für die anderen Gläubigen in deinem Leben zu danken. Vers 5. Nicht nur geht er darauf ein, für die Menschen zu danken, sondern auch wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Die Dankbarkeit betrifft nicht nur die Personen in Philippi, sondern auch ihre Mitarbeit am Evangelium. Wir wissen aus den anderen Briefen oder auch aus der Folge des Briefes, dass diese Gemeinde ihn unterstützt hat. Das waren Leute, die ihn auch finanziell freigesetzt haben. Gesagt, Paulus, du bist unser Mann. Dich senden wir aus, dich schicken wir und du kriegst Kohle mit auf dem Weg, damit du versorgt bist, damit du das Evangelium rausbringen kannst. Wie gut ist es, mit anderen Menschen unterwegs zu sein, lange Zeit mit ihnen verbunden zu sein, auf ihre Treue zählen zu können, zu wissen, die stehen hinter mir, selbst wenn ich mal was verbocke, die sind für mich da. Ich habe so einige Freunde, auch bei uns hier in der City Church, wo ich weiß, da kann ich auch mal ein paar Fehler machen, da kann ich auch mal einen doofen Satz sagen, aber die sind von Anfang an dabei gewesen mit mir und die gehen auch weiter mit mir, die halten treu zu meiner Seite und das will ich auch dir zusprechen. Ich will für dich da sein. Wir wollen für einander da sein. Vom Anfang bis zum Ende. Das war auch das, was mir letztes Jahr so viel Kraft gegeben hat. Eure Treue zu sehen, auch finanziell. Da waren so viele Leute, die nicht aufgehört haben zu spenden zum Beispiel. Die weiter investiert haben, weil sie gesagt haben, hey, wir haben gemeinsam angefangen und wir werden noch gemeinsam beenden. Wir werden dranbleiben, wir werden vorwärts gehen. Paulus freut sich deswegen. Er ist dankbar dafür. Starte doch mal morgen dein Gebet mit dieser Dankbarkeit für die Menschen, die teilnehmen am Evangelium mit dir. Ich bin ebenso guter Zuversicht, heißt es im 6. Vers. Ich bin ebenso guter Zuversicht, dass der, der in euch oder der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Er ist zuversichtlich, hat eine positive Haltung, nicht weil die Gemeinde so toll ist, sondern weil er davon überzeugt ist, dass Gott etwas in ihnen angefangen hat, in ihrem Leben. Und dass der es angefangen hat, es auch vollenden wird. Er hat auch in dir und mir sein Werk begonnen. Was heißt das? Ich bin ja Möbelschreiner oder Schreiner. Und Als Schreiner macht man Möbelstücke und man fängt an zu planen, zu überlegen, was brauche ich, sammelt das Material, bearbeitet es und dann in diesem Arbeitsprozess entsteht dieses Möbelstück. Man hat es nachher vor sich und bestaunt es und freut sich dran. So ähnlich ist es mit Gott und uns Gläubigen. Aber wir sind nicht ein totes Holzstück, ein totes Möbelstück, sondern wir selber sind ja lebendig und wir können uns daran beteiligen, dass Gott dieses Werk auch in uns weiter voranbringt. Es ist nicht nur so, dass Gott einfach macht und uns übergeht in unserem Willen, sondern wir sind durchaus Teilhaber daran. Wir sind durchaus sehr, sehr in diesem Prozess eingebunden, uns wirklich bearbeiten zu lassen zu diesem Werk Gottes. Aber Paulus ist davon überzeugt, hey, der hat in euch angefangen und wenn er angefangen hat, dann wird er es auch vollenden. Freu dich doch darüber, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Freu dich darüber. Gott, du hast einen Plan für mein Leben. Du hast mich begabt, du hast mich befähigt, du hast was in mir getan. Und ich will dich bitten, Gott, dass du auch weitermachst. Dass du das, was du angefangen hast, auch zur Vollendung bringst. Dass du mir hilfst, dass du mich schleifst, dass du mich abhobelst. Ja? Dass du mich verbindest mit anderen, dass du mich abschneidest, dass du fräst und machst und tust, damit in mir wirklich das zur Vollendung kommt, was du dir gedacht hast. Vorsicht. Wenn du sowas betest, das nimmt Gott sehr ernst. Und dann kommen so manchmal Dinge in dein Leben, die gefallen dir nicht, aber die sind oftmals auch gut für dich. Er bearbeitet dich auf seine Art und Weise und er ist ein sehr guter Bearbeiter. Und erst mit der Zeit, im Rückblick kannst du sehen, wow, was hat Gott da alles gemacht in mir? Auch das ist Grund zur Dankbarkeit, immer wieder und immer wieder. Und er ist noch nicht fertig mit dir. Er arbeitet weiter an dir. Denk nicht, ah, ich brauche das nicht. Oder denk auch nicht, oh nee, mit mir kann Gott nichts anfangen, ich habe so viel falsch gemacht. Nein, bitte nicht. Bleib dran. Er hat in dir angefangen, er wird weitermachen. Und freu dich darüber. So, Vers 7. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke. Weil ich euch im Herzen habe. Und sowohl in meinen Fesseln, nächster Vers, genau, als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Paulus hatte diese Menschen schon Jahre nicht gesehen, Jahre nicht mehr mit ihnen verbunden gewesen, aber sie waren tief in seinem Herzen, sie waren miteinander verbunden. Warum? Weil sie an einem Strang gemeinsam gezogen haben und zogen, weil eine gemeinsame Mission vor ihren Augen war. Diese Pandemie, die hat uns physisch getrennt. Aber ich merke, wie wir trotzdem miteinander verbunden sind. Wie da ein Miteinander ist und wie Menschen sagen, jawohl, wir haben auch eine Mission. Wir sind miteinander verbunden in diesem Werk von Jesus, dass alle Menschen von ihm hören sollen. Dass alle Menschen zu Jüngern werden sollen. Wir wollen gemeinsam sein Reich bauen. Hey, für mich ist das ein riesiger Grund zur Freude. Wenn ich trotz diesem physischen Abstand, der da ist, sehe, wie wir miteinander verbunden sind, das finde ich grandios. Und das zeigt auch, dass das nicht einfach nur alles schön und nett war vorher, sondern jetzt in dieser Bewährungsprobe zeigt das, dass da Substanz war. Genial, freue ich mich riesig drüber. Vers 8, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Ja, Gott ist auch mein Zeuge. Ich kann den Paulus so gut verstehen. Ich sehne mich sehr nach all den Menschen. Ich sehne mich sehr nach gemeinsamen Gottesdiensten mit euch allen. Und dieses Wort, was hier gebraucht wird, herzliche Liebe Christi Jesu, splanchnon, im Griechischen. Es ist eigentlich ein Ausdruck für Gedärme, Eingeweide, Nieren. Und das war früher so der Sitz der Gefühle, sagte man. Ja, man spürt ja auch, wenn man irgendwie was fühlt, eher im Magen etwas als irgendwo anders. Ja. Und Paulus verzehrt sich danach. Ihm dreht sich der Magen um, kann man fast sagen, aus Sehnsucht danach. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, bei diesem Gefühl schon so lang getrennt zu sein von so vielen lieben Menschen. Und da soll man Freude pur empfinden, wenn sie einen Magen umdreht voller Sehnsucht. Aber was sollen wir machen? Wir können es ja gerade nicht ändern. Paulus war im Gefängnis, er konnte auch nicht eben mal einen Schalter umlegen und bei den Leuten sein. Aber er macht das Beste aus seiner Situation und nicht nur das Beste, er fängt an, etwas zu tun für sie. Er schreibt den Brief und dann in diesem Brief tut er Folgendes, er betet. Und wir haben dieses Gebet aufgeschrieben gefunden. Im nächsten Vers merken wir, wow, wofür betet er für sie? Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. Mitten im Gefängnis schaut er nicht nur auf sich, sondern fängt an zu beten für all die Gläubigen, die er kennt, ist dankbar für all das, was er mit ihnen durchgemacht hat. Sagt er, ich sehne mich so nach euch. Aber ich kann jetzt gerade nichts anderes machen, aber ich bete für euch. Das ist das Beste, was du in allen Situationen deines Lebens machen kannst. Bete. Und diese Worte von Paulus, dieses Überreich, das finden wir immer wieder in seinen Briefen, überströmen, überfließen. Es meint, wenn eigentlich ein zum Beispiel Glas schon voll ist und du gießt trotzdem weiter rein, das ist dieses Wort, was Überreich beschreibt. Und es gibt bei uns Christen eine Sache, die niemals zu Ende geht, die hat quasi unendliches Wachstumspotenzial. Das ist die Liebe. Paulus will kein mittelmäßiges Leben für die Christen in Philippi. Er ist dankbar für all das, was schon geschehen ist. Er ist dankbar für all das, was bei ihnen vorhanden ist. Aber er will es für sie mehr. Er will größeren Reichtum. Die Gemeinde soll reicher werden in Einsicht, in Erkenntnis. Diese Liebe soll bessere Qualität haben, als sie vorher hatte. Mitten im Gefängnis betet er für seine Brüder und Schwestern. Die Liebe, die hier gemeint ist, Agape. Sie will dem anderen helfen, ihn ans Ziel bringen. Und darum braucht es auch Erkenntnis. Es braucht Einsicht. Es braucht den klaren Blick in das Wesen und die Lage des anderen. Aber auch das Feingefühl. Manche Übersetzungen schreiben hier, statt Einsicht schreiben sie Feingefühl. Was dient dem anderen eigentlich wirklich? Manches Mal ist es ein Lob. Manches Mal ist es eine klare Ansage. Manchmal ist es mal ein Anrufen, ein offenes Ohr. So manches Mal ist es dran, Ja zu sagen und manches Mal ist es dran, Nein zu sagen. Manchmal kann Liebe so gut gemeint sein und so falsch gemacht sein, wenn man einfach nur Ja, 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 Ja sagt. Da ist auch mal ein Schuss von Bug richtig, den anderen mal zu sagen, hey, das fand ich jetzt nicht gut. Deswegen braucht es in der Liebe auch eine Einsicht, eine Erkenntnis. Was dient dem anderen wirklich zum Besten? Ihr Lieben, lasst uns füreinander beten, gerade in dieser Zeit. Dass unsere Liebe mehr und mehr überreich werde in aller Erkenntnis, in aller Einsicht, in aller Feinfühligkeit. Wozu denn diese ganze Liebe? Der nächste Vers verrät es uns. Damit ihr prüft, worauf es ankommt. Damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Unsere Liebe soll größer werden, soll zunehmen an Erkenntnis, an Einsicht, an Einfühlungsvermögen, damit wir prüfen können, worauf es wirklich ankommt. Ja, worauf kommt es denn an? Worauf kommt es als Christ an? Es kommt darauf an, dass wir unser Leben so gestalten, dass er die Ehre bekommt. Im Leben eines Christen kommt es darauf an, sein Leben so zu gestalten, dass er die Ehre dadurch bekommt. Worauf kommt es aktuell in deinem Leben an? Dass du alles, was die Politiker sagen und machen und tun, bewerten? Dass wir unsere Zeit, unsere Kraft dafür einsetzen, ständig mit vielleicht nutzlosen Dingen beschäftigt zu sein? Die Zeit verstreichen lassen, bis alles wieder normal ist? Worauf kommt es an jetzt gerade in deinem Leben? Prüf dich doch da mal. Paulus will, dass diese Liebe überreich werde. In Erkenntnis, in Weisheit, damit sie prüfen mögen, was jetzt das Richtige ist. Worauf es wirklich ankommt als Christ. Worauf kommt es an als Christ, dass uns jetzt schon bewusst ist, dass wir eines Tages vor unserem Richter stehen werden und über alles, was wir getan haben und was wir nicht getan haben, Rechenschaft ablegen müssen. Vers 11. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Wir Christen sind dazu bestimmt, Frucht zu bringen, ihr Lieben. Die Trauben an einem Weinstock, die bringen nicht aus sich selber Frucht, sondern die bringen aus Frucht, weil sie verbunden sind mit dem Weinstock. Das spricht von einer engen Beziehung. Wir sind durch Jesus Christus gerecht gemacht worden, nicht durch unsere eigenen Taten. Und aus dieser Verbindung mit Jesus Christus entsteht Frucht. Und die dient dazu, dass Gott die Ehre bekommt. Was ist diese Frucht? Galater 5, Vers 22. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Wie sehr braucht diese Welt diese Eigenschaften? Wie sehr brauchen wir diese Eigenschaften in dieser Zeit? Alles Gute, sagt eine andere Übersetzung, was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Und das alles zur Ehre und zu seinem Lob. Alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob. Blend doch nochmal Freude pur ein. Und hier schließt sich der Kreis für mich wieder zu der Anfangsgeschichte aus dem Buch Nehemia, wo ihnen befohlen worden ist, freut euch, hört auf zu weinen, reißt euch zusammen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Meine Freude ist es, wenn es um Gott geht, um sein Reich geht, um seine Ehre geht. Das gibt mir Stabilität. Wenn er das Lob bekommt, wenn Menschen anfangen, von sich wegzuschauen, von ihrer misslichen Lage, ja, auch in ihrer misslichen Lage in der Pandemie, auf Gott hinzuschauen und all das Gute zu bedenken, was er uns gegeben hat. Das ist es, was uns Kraft gibt, was uns Stabilität gibt, was uns Stärke in allen Situationen gibt. Paulus, der saß im Gefängnis, mitten im Gefängnis in römischer Gefangenschaft. Die Umstände waren bescheiden. Aber was macht er? Er freut sich an der Verbundenheit mit seinen Glaubensgeschwistern. Er ist dankbar für ihre Unterstützung. Er drückt seine Sehnsucht aus. Er betet für sie mit Freude. Er betet dafür, dass ihre Liebe überreich werde. In aller Erkenntnis, in aller Einsicht, in aller Weisheit. Er betet darum, dass ihr Leben Frucht bringt. Frucht bringt, dass dazu dient, dass Gott verherrlicht wird. Dass Menschen sich freuen an Gott, an dem, wie er ist. Hey, Gott will, dass du eng verbunden bist mit ihm. Ganz eng, gerade in dieser Zeit. Und diese Verbundenheit, die soll eine Qualität aufweisen, dass du dich freuen kannst an ihm. Immer wieder neu. Was du in ihm alles hast. Was er dir alles geschenkt hat. Philipper 4, Vers 4. Blende das doch schnell ein. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Das ist meine Ansage, oder? Mein Lieber, meine Liebe, ich wünsche dir das so sehr und bete dafür, dass nicht die Umstände dich prägen, sondern dass du anfängst, auf die Umstände einzuwirken. Ich wünsche dir das so sehr, dass du ganz eng verbunden bist mit dem, der dir Stärke geben will, Kraft und Stabilität. Bete mit Freude. Hör nicht auf zu beten. Hör nicht auf ihn zu schauen. Gerade in dieser Zeit ist das ein Riesenschlüssel für dich. Amen. Ich möchte dich ermutigen, der du Jesus noch nicht kennst. Du hast jetzt gerade von ihm gehört. Ich will es ganz kurz erklären. Jesus Christus starb vor 2000 Jahren an einem Kreuz. Und nicht, weil er schuldig gewesen wäre, sondern weil er sagte, ich nehme die Schuld der ganzen Welt stellvertretend auf meine Schulter. Und wer immer an mich glaubt und das zum Ausdruck bringt mit einem Gebet, das zum Ausdruck bringt mit seinen Lippen, heißt es, ja, das bekennt, der wird gerettet werden. Der wird Versöhnung mit dem Vater erfahren. Der wird Befreiung von seiner Schuld erfahren. Und er kommt nicht in die Verdammnis, also in die Hölle, sondern er kommt in den Himmel. Genau das wünsche ich dir. Dass du diese Botschaft jetzt hörst und dass sie in deinem Herzen etwas macht, dass sie dich aufweckt und dass du jetzt eine Entscheidung für Jesus triffst. Und wir wollen dir gerne helfen, indem wir jetzt ein Gebet einblenden. Das darfst du mitbeten. Herr Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und den Weg zu Gott für mich freigemacht hast. Ich nehme dieses großartige Geschenk an und bitte dich, in mein Herz zu kommen und Herr über mein Leben zu sein. Ich gebe dir mein ganzes Leben und bitte dich, es zu deiner Ehre zu verändern. Fülle mich mit deinem Geist und hilf mir, mit meinem Leben, für das du gestorben bist, richtig zu leben. Amen.